Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Sie ist die Frau, die jeder kennt oder jedenfalls zu kennen glaubt. Seit Jahrzehnten gehört sie zur deutschen Unterhaltungskultur wie der Eiffelturm zu Paris. Die einen vergöttern sie, die anderen verachten sie. Mit ihrer naiv wirkenden Cleverness, ihrem perfekten Aussehen, ihrem Mut zur Peinlichkeit und ihrer Selbstironie ist sie längst Kult und Ikone, die mitten im Leben Frau Verona Poth zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen, Verona.
Ja, danke schön. Das war ja eine Ansage, als wäre ich noch mal 18. Du hast mich ja noch mal total erweckt. Das ist ja das Image, das ich vor vielen Jahren hatte.
Hast du immer noch.
Ich liebe das immer noch. Also ich bin ja auch ein Mensch, der Wert drauf legt, sich nicht jetzt wahnsinnig verändert zu haben. Und somit sehe ich das als Kompliment. Immer noch ein bisschen naiv. Und das in dem hohen Alter.
Naiv wirkend,
Da liegt der Akzent.
Und die Selbstironie, das muss man sagen, die hast du eigentlich immer gehabt, ne?
Ja, ich bin eigentlich so groß geworden. Mein Vater war ja so ein richtiger Hamburger und der war immer sehr witzig. Und in unserer Familie gab es also bei den Feldbüschen immer diesen Humor. Also immer derjenige, der was falsch gemacht hat, hat die ganze Familie drüber gelacht. Und ich weiß noch, wie ich als kleines Mädchen mal so hohe Schuhe angezogen habe von meiner Mutter, konnte kaum drauf laufen und sagte, Papi, guck mal, ich habe so hochgehackte Schuhe an. Und dann haben wir natürlich wieder gelacht und ich wurde auch nie korrigiert. Ich glaube, daher kommt es auch manchmal, dass ich einige Dinge verdrehe. Das war bei uns immer lustig in der Familie.
Ja, heute hast du uns wieder sehr hochgehackte Schuhe an.
Hochgehackte Schuhe an, das ist wohl wahr, aber du auch. Wir haben uns heute beide in Schale gespielt.
Ja, und ich bin hier rüber geeiert zum Sofa. Du bist aber ganz relativ elegant gegangen. Verona, du warst Ostern, habe ich das richtig gesehen, in Dubai?
Ja.
Warum ausgerechnet Ostern in Dubai? Hat das was miteinander zu tun oder ist das eine Flucht von dem Ostern hier gewesen?
Ach nee, ich liebe Ostern. Ist ja eigentlich ein Familienfest und die Poths an sich, also meine ganze Familie ist schon eine sehr traditionelle Familie und wir haben ja auch gerade noch die Kurve gekriegt und waren am Montag wieder da und haben dann noch Ostern gefeiert, ganz traditionell bei meiner Schwiegermutter mit den Kindern und das war eigentlich sehr schön, aber klar, Ostern bietet sich an, auch ein bisschen Urlaub zu machen und Farbe zu tanken.
Ist das ganz alles echt, dieses Braun?
Das Braun ist echt. Also es ist so einiges an mir vielleicht fraglich, aber das Braun ist echt. Da lege ich jetzt Wert drauf. Ne? Also die Stimme und das Braune, das ist 100% echt.
Gut, über die anderen Themen reden wir natürlich in dieser Sendung. Und ist schon krass, auch für dich zu sehen in so einem kurzen Beitrag, ne, was du schon alles gemacht hast. Das war ja nur ein Bruchteil dessen, was du getan hast.
Ja, also wenn ich die alten Bilder natürlich sehe, noch als Miss Hamburg, Miss Germany und so weiter, hier gerade an der Alster und so, das sind echt witzige Erinnerungen. Da war ja wahnsinnig viel, was in dieser ganzen Zeit passiert ist. Es sind aber auch schon jetzt 25 Jahre vergangen, die ich vor der Kamera stehe und da ist echt eine Menge passiert. Aber immer schön wieder die alten Bilder zu sehen, freue ich mich drüber.
Woran hast du gemerkt, passend zu dem Thema deines Buchs, woran hast du gemerkt, dass du älter wirst?
Naja, eigentlich liegt das ja in der Natur der Dinge. Ich sage immer, älter werden können wir später, aber wir werden natürlich im Laufe der Zeit älter. Und ich finde auch, wenn ich das sage, hört sich manchmal so provokant an, älter werden in Würde. Ne? Die meisten verstehen da immer die Optik drunter. Entscheidend ist für mich eigentlich nicht, wie ein Mensch aussieht, sondern eigentlich, wie der Mensch ist. Und wir werden ja auch sehr tolerant erzogen und immer wieder daran erinnern, Menschen sollte man nach ihrem Aussehen nicht urteilen. Und ich habe, sage ich mal, gute Gene abbekommen, bin aber auch ein Typ, der das liebt, so auszusehen, vital zu sein. Und ich bin halt, wie ich bin. Und auch ich muss natürlich älter werden. Und die Supermilf zu Englisch, ne? Mother, I like to... Jetzt muss so ein Piepton
kommen. Das versteht man eigentlich darunter, aber du interpretierst es ja anders, ne?
Ich habe das Buch ja in Deutsch geschrieben. Es ist ein deutsches Buch und es ist ja wortwörtlich super mitten im Leben, Frau. Also die Übersetzung ist 1:1 und darüber schreibe ich, dass die Supermilf eine tolle Frau mitten im Leben ist, so wie du, so wie ich, die vielleicht Kinder bekommen hat, geheiratet hat, ist ihren Weg gegangen und merkt irgendwann mal, sie kommt kommt in die Lebensmitte und fragt sich, was mache ich denn mit meiner zweiten Hälfte? Wo bin ich heute? Zieht für sich eine positive Bilanz und sagt vielleicht, es gibt noch große Träume, die ich verwirklichen möchte. Die Kinder sind aus dem Haus, meine Eltern leben nicht mehr, weil das mit der Zeit ja auch so einfach ist, ob man möchte oder nicht. Was mache ich jetzt mit meiner zweiten Hälfte und wie gehe ich auch biologisch damit um, älter zu werden? Weil auch das spielt ja eine Rolle. Man kann sich ja, sage ich mal, äußerlich, je nachdem, wie man sich fühlt, natürlich auch noch ganz jung halten. Aber biologisch werden wir ja alle älter und das lässt sich ja auch nicht ändern.
Woran hast du es denn gemerkt? Was waren so kleine Punkte, wo du trotz deines tollen Aussehens und deiner Fitness und deiner Disziplin gemerkt hast, Mensch, emotional oder auch körperlich, irgendwas ist anders, als es bisher immer war.
Naja, es ist natürlich auch die Philosophie zum Leben. Das fängt eigentlich geistig an, dass man einfach auch merkt, dass man viele Dinge, die man früher einfach so selbstverständlich gemacht hat, heute gar nicht mehr machen möchte. Aber nicht, weil die Vitalität nicht reicht, sondern weil man sie satt hat oder weil man einfach schon zu oft irgendwo war, weil man eben früher, als man jünger war, die Dinge aufregend und toll fand. Und heute ziehe ich da viel mehr so eine Linie, wo ich einfach sage, da gehe ich gar nicht erst hin, da war ich ja schon so oft und da möchte ich gar nicht noch mal sein. Oder man lässt sich auch nicht mehr mit allen Leuten so ein. Man hat mehr Lebensqualität und man merkt, wie erwachsen man ist und man will seine Zeit für schöne Dinge einteilen. Und man merkt ja auch, dass Selbstzweifel oder auch so Gedanken einen in den Kopf kommen, ist das alles richtig, was ich gemacht habe? Auch als Workaholic fragt man sich, ich habe zwar viel Erfolg, ich habe viel erreicht, aber ist es das, was ich in diesem Leben eigentlich unbedingt auf Platz 1 immer gesetzt habe, ist es immer noch auf Platz 1? Ne? Und ich finde, mit den Jahren gewinnen, wenn man Kinder hat, natürlich die Kinder sowieso von Anfang an, die Ehe, die echten Freunde. Und da muss man sich manchmal auch von einigen Leuten verabschieden, die einen nicht gut tun. Man muss auch stärker sein. Ne? Man muss einfach sagen, ich bin heute eine gestandene Frau und ich mache nur noch das, was ich möchte. Und vor allen Dingen weiß ich heute, was ich nicht mehr möchte. Und wenn man wieder auf das biologische Thema geht, der Körper verändert sich natürlich. Und man merkt es daran, dass man einen leichteren Schlaf hat, dass man nachts wach wird, dass man unruhig wird.
Dann auch Hitzewellen? Hast du auch
Hitzewellen? Gibt es auch.
Ja, das kenne ich schon sehr lange.
Ja, das gibt es natürlich alles. Und das ist so bekannt, dass man dann spätestens ja merkt, oh Gott, es ist passiert. Ne? Ich bin in der Lebensmitte angekommen. Aber das Buch, die Supermilch, soll ja auch biologisch jemanden aufklären. Es gibt nämlich heutzutage so viele tolle Möglichkeiten, diese Zeit, sag ich mal, wie so eine zweite Pubertät besser zu überstehen. Also in der Pubertät kommen die ganzen Hormone und bringen dein Leben durcheinander. In der Lebensmitte verabschieden sich viele Hormone.
Genau.
Und die muss man einfach wieder zum Teil hinzufügen durch pflanzliche, zum Beispiel pflanzliche Stoffe, die einen bestimmte Hormone wieder zurückgeben, die dich dann auch vitaler halten und einfach dir auch mehr Lebensfreude zurückgeben, weil auch viele Frauen ein bisschen in die Depressionen verfallen, weil sie denken, es stimmt was mit mir nicht. Und als ich merke, dass ich in der Lebensmitte bin, habe ich sehr viel Bücher zugeschickt bekommen in dieser Zeit von allen möglichen Kolleginnen, die gerade Bücher geschrieben haben. Und ich habe gedacht, ich habe ja schon drei Bücher bis dato geschrieben und habe gedacht, jetzt setze ich mich mal an dieses neue Werk. Die Supermilf ist natürlich mitten beim Schreiben eigentlich passiert. Ne? Ich habe natürlich irgendwann mal einen Titel gesucht. Und Mother, I like to F ist ja in der Musikszene ein Kompliment. Damit will man eigentlich sagen, die Muttis von heute, ob die 45, 50 sind oder 55, das sind immer noch tolle Frauen. Es geht nicht immer um den perfekten Body, sondern man kann auch so eine Frau heiraten. Man kann auch mit so einer Frau neu ins Glück starten. Das sieht man ja immer wieder, dass immer mehr Frauen sich ja auch manchmal einen etwas jüngeren Mann suchen und die ihnen funktionieren. Das war ja vor 20 Jahren gar nicht möglich. Und ich finde, das ist ganz wichtig zu erkennen. Eine Supermilf ist eine super mitten im Leben Frau, die weiß, wer sie ist. Und die soll durch mein Buch mehr Selbstbewusstsein kriegen, ihren Körper besser verstehen. Weil es ist ja jetzt auch vorbei mit den Kinderkriegen irgendwann mal. Und dann ist es doch auch okay, dass man sagt, ich muss mich jetzt nur noch mal neu annehmen. Und je eher man das mit sich ausmacht, dann fühlt man sich wieder schön und attraktiv und auch in seinem Erfolg. Man kann sich ja auch mal feiern mit dem, was man geleistet hat.
Ja, also man kann sagen, es ist auf jeden Fall ein Mutmacherbuch. Es ist ja so, dass die Wechseljahre für viele Frauen keine leichte Zeit sind. Jede muss ihren eigenen Weg finden, damit umzugehen. Tipps von anderen Frauen sind immer hilfreich, ob sie nun von Verona kommen oder von professionellen Therapeutinnen. Shugaka Silaf stellt Ihnen eine Frau vor, die ihren Frieden mit sich und mit dieser schwierigen Lebensphase gefunden hat.
Beim Yoga findet Immeboon zur Ruhe und zu sich. Das ist wichtig, besonders in turbulenten Lebensphasen.
Die Wechseljahre waren für mich eine Zeit des Umbruchs und der Selbstfindung. Ich habe mich in einem ziemlichen Wechselbad befunden. Also fast so, als wäre ich in hohen Wellen und dann wieder so im Tal. Das war so das Gefühl von Kraft, richtig viel Kraft zu haben, aber gleichzeitig dann auch wieder weiter unten hilflos zu sein und auch manchmal nicht zu wissen, wo es hingeht. In der Rückschau würde ich sagen, dass es mit einer der wichtigsten Teile meines Lebens war.
Imme Bohn arbeitete viele Jahre lang in leitender Position als Food-Journalistin. Große Verantwortung, viel unterwegs.
Es war ein Traumjob für mich wirklich, weil ich hatte zum einen die Möglichkeit, mir Rezepte auszudenken und hatte aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, teilweise auch auf Reisen zu gehen und Reportagen zu schreiben, beispielsweise über die Nachhaltigkeit von Bananen in Costa Rica oder den Anbau von Kakao in Brasilien.
Doch in den Wechseljahren merkt sie langsam, das passt nicht mehr. Was genau sie verändern möchte, weiß sie da noch nicht. Ein Coaching bei Nina Stiewink soll Klarheit bringen. Die Diplompädagogin begleitet seit vielen Jahren Frauen durch ihre Wechseljahre.
Viele assoziieren es mit Mangel, mit Schmerz, mit nicht mehr dazugehören. Ich bin einfach nicht mehr die attraktive Frau oder so, würde ich sagen. Es gibt eine ganz neue Attraktivität, die entsteht. Es ist wichtiger, auf sich selber zu hören und zu gucken, was entspricht mir denn? Das heißt, Authentizität wächst, weil es einfach schwieriger möglich ist, über diese eigenen Grenzen auch drüber zu gehen. Der Körper verlangt einfach Pausen.
Es geht darum, eine neue Vision für den nächsten Lebensabschnitt zu entwickeln, aber auch Bilanz zu ziehen. Imme Bohn legt eine Timeline für ihr Leben mit Symbolen für wichtige Ereignisse.
Das soll dir ja.
Also ich empfinde dieses Jahr jetzt so als sehr, sehr kräftig. Ne? So.
Ja.
Also das würde ich so hinstellen, weil ich in der Zeit wirklich sehr viel Kraft gebraucht, aber auch gefunden habe.
Mhm. Ihre Wünsche für die Zukunft werden so konkreter.
Ich glaube aus meiner Erfahrung heraus, dass es wirklich von diesem Was will die Welt von mir ist, zu, was will ich eigentlich noch von der Welt?
Im Alltag zwischen Kindern und Beruf blieb Imme Bohn keine Zeit für solche Fragen. Jetzt sind ihre beiden Söhne groß und sie hat mehr Raum für sich.
Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen egoistisch an, aber es ist tatsächlich so, dass ich irgendwann angefangen habe, mich mehr um mich zu kümmern, weil ich festgestellt habe, dass ich eigentlich auch nur für andere da sein kann, wenn ich eben wirklich auch präsent bin und wenn es mir gut geht.
Nach einer Ausbildung zur Yoga-Lehrerin möchte sie damit nun auch ihren Schülern helfen.
Wer Yoga macht, tut so viel auch für sich und seine innere Balance, dass er mit vielen Krisen, und in denen befinden wir uns jetzt zurzeit mehr denn je, wirklich gut klarkommt.
Die Wechseljahre können ein Anfang sein für einen neuen Lebensabschnitt.
Ja, also ich glaube, dieses Körperbewusstsein und seinen inneren Frieden auch körperlich mit sich zu finden, da trägt Yoga einen großen Teil zu bei. Machst du ja auch, ne?
Ich mache auch ein Yoga, und gerade so als super mitten im Leben Frau ist es ganz wichtig, durch diese Wechseljahre, durch die Lebensmitte, ne, die einfach, in der du ja sozusagen langsam hineinrutscht. Die Jüngsten sind zum Teil 35, die Ältesten sind so 50 plus. Ist es natürlich auch wichtig, in Form zu bleiben. Das heißt, nicht wieder die Idealmaße zu haben, aber dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass du dich fit fühlst, ne, dass du eben mit dir glücklich bist. Und das ist eben auch gerade in meinem Buch, das ja, ich habe ja 10 Kapitel geschrieben, und alle sind ja so richtige Ratschläge. Also ich nehme einen sozusagen an die Hand, und da ist natürlich auch ein großes Thema Sport. Und Yoga, finde ich, ist ja mental und körperlich eigentlich das Beste, was man machen kann. Und wenn man sich da ein bisschen durchfuchst, dann schafft man das auch recht schnell, diesen, sag ich mal, diese Übungen so ein bisschen zu beherrschen. Man wird immer besser. Man muss ja nicht gleich die schwierigsten Übungen können. Ne? Man
nee.
Kann ja auch sich langsam also rantasten.
Aber viele fragen sich, was frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich dich sehe, was ist der Tipp, so diszipliniert zu sein wie du? Also mit Mitte 50 so einen Körper zu haben, da gehört ja eine Menge, da gehört ja Arbeit zu. Du machst ja was, ne? Du arbeitest ja an dir. Woher nimmst du immer die Kraft und raffst dich immer wieder auf?
Also ich bin so, sag ich mal, schon so geboren worden wie so ein Duracell-Hase. Man kennt noch die Werbung mit lauter kleine Häschen klopfen auf die Trommel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Natürlich erinnere
ich
mich.
Ja, und dann irgendwann mal gehen alle aus und einer klopft immer weiter. Man hat ja immer diesen Begriff früher verwendet, du bist wie so ein Duracell-Hase, du gibst einfach nicht auf. Also die Energy, die ist mir tatsächlich in die Wiege gelegt worden, aber die Disziplin, die stelle ich ja an mich selber. Manchmal höre ich von privaten Leuten beim Abendessen, ja, du musst ja so aussehen, du bist ja im Fernsehen. Sag ich, nein, haben wir denn nur solche Menschen im Fernsehen?
Guck mich doch an, ich sehe nicht so aus.
Guck mich doch an. Nein, aber das ist ja nicht der Maßstab, ne? Sondern du bist du und ich bin ich. Und wir beide ähneln uns vielleicht mehr, als wir glauben. Ne? Wir sind unseren Weg gegangen, wir haben unsere eigene Karriere aufgebaut, wir verdienen unser Geld, seitdem wir denken können. Und ich glaube, dass uns jeder am Tisch respektiert, weil wir starke Frauen sind und unseren Weg gehen. Ne? Und da muss man immer wieder sagen, das Aussehen ist wie so ein Bonsai-Bäumchen. Ne? Das ist so mein Hobby, weißt du, so ein Bonsai-Bäumchen. Da kann man sich stundenlang mit beschäftigen. Ich sehe das als Meditation, auch viel mein Aussehen. Und ich hatte eigentlich immer so ein bisschen den Wunsch, das zu erhalten. Ich sah schon immer so aus. Und das habe ich eigentlich immer so gedacht, das möchte ich mir lange erhalten. Aber es gibt ja auch eine Jane Fonda, ne? Die jetzt glaube ich, sogar über 80 ist. Die hatte vielleicht den gleichen Gedanken, sich das zu erhalten. Aber das macht uns nicht besser oder schlechter, sondern jeder muss mit sich im Reinen sein und glücklich sein. Ne? Und da gibt es keine Maßstäbe. Das wäre ja traurig, wenn Franjo nur wegen meinem Aussehen mit mir zusammen wäre. Oder wenn meine Kinder sagen würden, wir sind stolz auf Mamas Aussehen. Die sollen ja in erster Linie stolz sein auf das, was ich sage, wie ich sie erziehe und dass ich ein Vorbild für die bin. Und das Aussehen ist ja sozusagen sekundär, aber mir scheinbar ein bisschen wichtiger als anderen. Oder nicht wichtiger, sondern ich glaube, es ist einfach mein Ding.
Ja, und aber was bei dir, was man ja immer wieder merkt, auch durch deine neue Sendung, die du ja hast, jetzt eine Talksendung, du definierst dich ja nicht nur über dein Äußeres, sondern dir ist es ja wichtig, gut auszusehen, aber eben auch inhaltlich zu zeigen, dass in deinem Köpfchen eine Menge drin steckt, was ja viele auch gar nicht wissen. Du setzt dich ja auch mit sehr ernsthaften Themen auseinander. Du musstest als junge Frau ja schon dich mit dem Tod beschäftigen, weil du einen ganz schweren Autounfall hattest und die Chancen 50 zu 50 stand, dass du querschnittgelähmt wirst. Wenn man sowas erlebt hat, das prägt einen ja fürs Leben, ne?
Ja, es ist natürlich so, ich habe auch ein ganz normales Leben und es gibt natürlich nie ein, sage ich mal, man sagt schnell zu Leuten, die man nur aus Instagram kennt, aus den Medien, die leben auf der Sonnenseite. Mhm. Aber das ist natürlich so, dass wir auch ein ganz normales Leben haben. Ne? Auch meine Eltern leben nicht mehr und auch ich hatte den schweren Autounfall mit 19, war ein Jahr in der Reha-Klinik im Rollstuhl, habe mir zweimal die Wirbelsäule gebrochen. Auch ich habe einige Dinge erlebt. Ich hatte auch mal eine Fehlgeburt vor langer Zeit und musste da ja auch durch und habe mich schon so auf mein zweites Kind gefreut. Mir passieren natürlich die gleichen Dinge. Ich bin auch ein Scheidungskind. Und auch das habe ich mit 9 Jahren erfahren. Und das war auch gar nicht so schlimm. Aber natürlich hätte ich lieber ein schönes Häuschen gehabt mit meinen Eltern zusammen. Und ich musste mich hier in Hamburg auch immer wieder neu behaupten. Habe 5-mal die Schule gewechselt, weil wir sehr viel umgezogen sind. Aber ich hatte ja meine Stärke und meine Kraft von meiner Mutter als Erziehung schon mitbekommen. Und jetzt als Produzentin für meine Sendung Modern Talking ist es für mich zum Beispiel auch ein neuer Berufszweig. Weil klar, ich habe geschauspielert, ich habe Bücher geschrieben. Die Supermilf ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Meine Autobiografie ist ja auch ein Bestseller geworden.
Also, und du hast Veronas Welt auch gemacht?
Veronas Welt gemacht. Piep habe ich damals gemacht. Verona unterwegs habe ich gemacht. The Swan habe ich moderiert. Das waren, glaube ich, insgesamt 7 Sendungen. Und natürlich auch in Filmen mitgespielt. Und es gibt viele so Berufszweige. Ne? Man kann sagen, die Buchautorin, die Schauspielerin, die Moderatorin, Sängerin. Ich habe damals 8 Lieder produziert mit Alex Christensen. Ein Lied wurde ja damals sogar vergoldet.
Ja, Ritmo della Notte.
Genau.
Habe ich den ganzen Tag schon im Ohr.
Siehst du, wir erinnern uns immer gerne an diese Zeiten zurück. Aber jetzt als Produzentin ist es natürlich auch ein ganz neues Feld und es ist verdammt schwer, habe ich mir einfacher vorgestellt. Also ich fange von ganz unten an, von der Pike an und habe jetzt das Glück, dass Modern Talking bei Magenta in der 2. Staffel ist. Wir haben jetzt nur Spitzensportler eingeladen. Wir haben echt tolle Gäste. Wir hatten Lukas Podolski.
Genau, und den gucken wir, da gucken wir mal rein. Also das sind unterhaltsame und nicht so ganz stromlinienförmige Gespräche, die Verona da führt. Hier mit Lukas Podolski. Ein Beispiel.
Seine Karriere ging immer nur steil nach oben und ich treffe ihn heute ganz unten.
Also umziehen muss ich mich auch
nicht. Puh, das war aber eine Fahrt. Da soll mal einer sagen, Mädels brauchen so lange beim Umziehen. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf Lukas Podolski.
Hallo.
Heute hast du dir auch einen Traum erfüllt. Du hast mich kennengelernt.
Ja, das war mein Kindheitstraum. Ja.
Sagen wir mal so, es hat gejuckt.
Wenn es juckt, dann kratzt man sich halt. Ich würde alles eintauschen für die Kinder.
Bist du eigentlich Links- oder Rechtshänder?
Rechts.
So. Du bist aber auch so ein ungeduldiger Mensch, ne?
So,
nein!
Jetzt aber! Wenn man das erste Spiel gewinnt, die Euphorie in Deutschland, die Zuschauer, die kommen dann wieder.
Dabei! Und ja! 1-0! Yes! Du bist der einarmige Bandit.
Du gehst ja an sehr ungewöhnliche Orte mit den Leuten. Das ist ja mit das Konzept der Sendung. Merkst du das den deinen Gästen an, dass die sich da dann automatisch anders verhalten, als wären sie in einem Fernsehstudio?
Absolut. Also Lukas Podolski steht natürlich so stark für Fußball, dass ich natürlich von vornherein nicht ein Fußballstadion aufsuchen wollte und ihn einfach in eine andere Umgebung bringen. Seine Eltern, seine Großeltern kommen aus dem Bergwerk, das war 340 Meter unter der Erde, in Zabrze in Polen. Und da haben wir gedreht und dadurch, dass wir uns so anziehen mussten, war schon alles anders. Und ich baue ja mein Studio immer kurz vorher auf. Meine ursprüngliche Idee, als ich die Sendung geschrieben habe, war so wie Mary Poppins. Ich komme mit einer Tasche, zwei Sessel, eine Winkelkatze, ein kleiner Tisch. Und deswegen heißt die Sendung More Than Talking, weil ich wollte gar nicht so viel Tamtam machen, sondern ein Gespräch. Und dieses Gespräch hat Emotionen, dieses Gespräch, da wird sehr viel gelacht. Er hat mir ja gestanden, dass er ja praktisch als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Lukas Podolski, ein Weltfußballer, der so gut aussieht. Er hat wirklich nur seine Freundin und die hat er geheiratet. Das war so romantisch. Und das sind so Momente, wo ich sage, wow, was erzählen mir meine Gäste für tolle Sachen. Und am Ende gibt es das More von More Than Talking. Das ist immer was Spielerisches. Das sind aber sozusagen die letzten 5 Minuten, da haben wir doch noch den Kicker rausgeholt. Aber die Gäste verändern sich, weil sie in einer anderen Umgebung sind, weil sie sich wohlfühlen und weil sie einfach auch ein bisschen, das ist ja nicht verkleiden, wir ziehen uns ja immer passend zum Thema an. Also mit Jan Ullrich bin ich Tandemfahrrad gefahren, das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Mit Steffen Hensler war ich auf einer Rennstrecke, weil er privat Autorennen fährt.
Ja, Franzi von Almsick im Schwimmbad.
Genau, da haben wir eine Ausnahme gemacht, weil die zweifache Weltmeisterin hat sich 20 Jahre nicht im Badeanzug gezeigt, also ich meine in sportlicher Leistung. Und sie ist ins Wasser gesprungen, es war andächtig. Die hat einen Zug gemacht, war auf der anderen Seite und das war unglaublich. Ich kenne Franzi lange, aber da war ich mal auch ganz klein mit Hut und dachte, dass ich das so erleben durfte, das war echt schön. Und ich habe im Neoprenanzug moderiert, pitsche nass, sie war barfuß und das macht natürlich mit einem was. Ne? Also wir treffen uns das nächste Mal hier in deinem Honolulu-Studio im Bikini.
So, ins Honolulu-Studio gehen wir gleich noch. Also, dass es nie zu spät ist, das hat Verona ja gerade auch schon erzählt, nochmal eine ganz neue Richtung im Leben einzuschlagen, sich mutig Vorurteilen zu stellen. Das hat sie schon oft bewiesen. Anina Semmelhack, der ist das auch gelungen. Sabrina Pfeiffer hat die ehemalige Erotikdarstellerin in ihrem Wahlkreis in Schleswig-Holstein besucht.
2023 gewinnt Anina Semmelhack bei der Kommunalwahl erstmals ein Mandat und zieht als Stadtverordnete ins Elmshorner Rathaus ein. Ihr Weg dahin ungewöhnlich. Von der Erotikbranche in die Politik. Schlagzeilen und Vorurteile sind da programmiert. 13 Uhr Elmshorn. Gassi gehen mit Hundewelpe Hasso. Den Wirbel um sein Frauchen bekommt er nicht mit. Als Ex-Erotikdarstellerin hat Anina Semmelhack eine Vergangenheit, die polarisiert. Bis heute muss sich die 48-Jährige rechtfertigen.
Ich bin mit mir und meiner Vergangenheit und auch dem Schritt in die Erotikbranche total im Reinen. Das hat mich im Endeffekt auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Trotzdem ist es so, dass man in jeglicher Form immer eine Schippe mehr drauflegen muss und man natürlich auch jeden Tag mit Vorurteilen zu kämpfen hat.
Auch wenn die gebürtige Bremerhavenerin zu ihrer Vita steht, die Tragweite hat sie unterschätzt.
Mit dem Wissen von heute, was die Verbreitung anbelangt, Internet oder mobile Endgeräte, weiß ich nicht, ob ich diesen Schritt auch gegangen wäre. Das war natürlich 2007 noch ganz anders. Da gab es klassische Videotheken. Nichtsdestotrotz habe ich nicht so ganz dabei berücksichtigt, dass ich natürlich auch eine Mutter habe, die ich damit sicherlich schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verletzt habe.
Bewusst nutzt sie dagegen heute die mediale Aufmerksamkeit für ihr politisches Mandat.
Also ich wollte in die Politik gehen, weil ich finde, dass Theorie und Praxis oftmals zu sehr auseinanderklafft. Und ich wollte gerne mitgestalten.
Ihr politischer Mitstreiter Philipp Rösch schätzt genau das. Dennoch sorgte ihr Wahlsieg für Tuschelei.
Also wenn ich sagen würde, es ist nie vorgekommen, dass es die eine oder andere Anmerkung dazu gab, dann würde ich lügen. Und ob es dann ein personelles Thema ist oder ob es Sachthemen sind, da werden sie immer Leute haben, die sich irgendwo drüber echauffieren.
In der Elmshorner Politikszene ist Semmelhack eine schillernde Persönlichkeit mit offensichtlicher Fangemeinde.
Das ist eins der wenigen Wahlplakate, die übrig geblieben sind und viele davon während des Wahlkampfes verschwunden sind. Und da hatte ich dann die Idee zu sagen, Mensch, lass sie doch bitte hängen, ja? bis die Wahl vorbei ist und dann kriegt ihr eine Unterschrift drauf.
Der Deal funktioniert. Heute sitzt sie im Ausschuss für Gleichstellung und Soziales.
Es ist schon gut, wenn man kein unbeschriebenes Blatt ist. Also es ist einfach leichter, sich für andere einzusetzen, für die Belange anderer, wenn man selber im Leben auch schon einiges erlebt hat und nicht nur der Wind immer von hinten gekommen ist.
Anina Semmelhack hat einen Lebenslauf mit Brüchen. Sie studiert ein paar Semester BWL, macht eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau und steht nach ihrer Erotikkarriere in Reality-TV-Formaten vor der Kamera. Als Kommunalpolitikerin besucht sie heute ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung. Dort kennt und respektiert man ihren Werdegang.
Es ist mir sowas von egal und ich habe dich immer bewundert dafür, dass du so viel Mut hattest, also auch rauszugehen und zu sagen, ja, das gehört auch zu meinem Leben dazu.
Sie ist ja wirklich sehr, sehr seriös, aber sie hat wirklich nichts mit der Anina von damals gemein.
Oft ist sie den ganzen Tag unterwegs. Letzter Termin für heute, eine baufällige Turnhalle.
Das Gebäude ist komplett marode und abgängig.
Ihre ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik ist ihr wichtig. Manchmal denkt sie jedoch auch schon weiter.
Also Bundespolitik in Berlin zu machen, ist natürlich sehr ambitioniert. Dafür braucht es natürlich eine ganze Menge an Erfahrung. Die lerne ich jetzt gerade hier auf kommunaler Ebene. Und dafür braucht es noch ein bisschen Zeit. Ich würde es mir aber dennoch durchaus zutrauen.
Möglicherweise ein erster Schritt zu einer politischen Karriere.
Finde ich sehr mutig, muss ich sagen, von der Anina. Die hat bestimmt mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen und Klischees. Du kennst sie von früher auch, ne? Oder dir sagt der Name was.
Ja,
ne?
Genau. Also ich muss auch sagen, Vorurteile sind natürlich immer schwierig, ne? Und man muss ja jedem Menschen eine Chance geben. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. A, hat jeder Mensch die Chance und, finde ich, verdient, sich auch mal zu verändern. Zum anderen hat auch jeder mal das Recht, was falsch zu machen. Und dann liegt es ja auch im Auge des Betrachters, gerade hier in Deutschland, wo wir sehr tolerant sind, was ist richtig und was ist falsch. Und da finde ich eben auch, jetzt und hier, wenn ich dich neu kennenlerne, kann ich ja nicht von da hinten schon etwas über dich sagen. Das ist eigentlich sehr dumm. Ich muss ja erstmal mit dir ins Gespräch kommen. Und wenn ich anschließend sage, oh mein Gott, die ist ja furchtbar, oder ich sage, die ist ja total klasse, die möchte ich gerne mal wiedersehen, das wäre ja vernünftig, ne? Und die Vorurteile auf Aussehen oder Vergangenheit, ja, also eine Vergangenheit gehört zu einem, finde ich. Das kann man nicht von sich weisen, aber man kann sich ja verändert haben.
Genau.
Da, finde ich, hat jeder die Chance. Aber es ist auch mutig und auch, finde ich, zeugt vom Charakter, dazu zu stehen. Und da muss man eben wieder neu ansetzen, wenn man mal vielleicht etwas gemacht hat, was man selber nicht gut findet.
Ja, und sozusagen in mir steckt noch mehr. So, du hast eben gesagt, Honolulu, wir sind wirklich jetzt in Malibu.
Oh, so ein bisschen Honolulu ist doch hier. Guck mal, du hast ja sogar eine Sonnenbrille.
Ja,
also, das ist ja tippitoppi. Ja, ich setze sie mal auf.
Die ist schon sehr besonders.
Die ist aber schön, ne?
Steht dir ausgezeichnet, Verona.
Jetzt ab nach Honolulu.
Also Malibu, das ist ein Sehnsuchtsort für dich. Warum?
Ja, ich liebe einfach Los Angeles. Und Franja und ich sind jetzt 23 Jahre verheiratet und tatsächlich ohne Skandale, kann man sich das vorstellen. Wir haben es noch nicht mal betrogen. Wir haben es geschafft, 23 Jahre.
Und ja, sagst du so. Du weißt, bist dir auch ganz sicher,
dass
das so ist.
Doch, wir könnten uns an einen Lügendetektor, kannst du uns anschließen.
Also wenn das wäre, würdet ihr es euch auch sagen?
Also der Mann, der mir was vormachen will, der muss erst geboren werden. Also ich glaube schon, wenn der das Haus betritt, der arme Kerl, drei Haare in die andere Richtung gucken, weiß ich schon, was passiert ist. Und Franjo kann auch gar nicht lügen, der ist viel zu ehrlich. Ja. Und ich wäre ja viel gerissener. Vielleicht sollte er sich mehr Gedanken machen, was ich abends so mache. Aber Spaß beiseite, wir haben diese Ehe so gut aufrechthalten können, weil wir viel gemeinsam haben. Zum Beispiel Träume und Orte, da sind wir uns ähnlich. Und Los Angeles, Malibu, da haben wir uns schon vor vielen Jahren verliebt in diese Stadt Los Angeles. Und unser Ziel ist, früher oder später, wir haben es aber nicht so eilig, da wirklich mal hinzuziehen und in Kalifornien zu leben. Das steht für uns fest, aber nicht jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern das wird einfach kommen.
Aber muss es dann am Strand von Malibu sein oder in den
Beverly Hills?
Beverly Hills oder irgendwie, also, habt ihr da
Malibu
spezielle?
Ist zum Beispiel von der Kultur sehr interessant, dass das alles Flipflop, Jeans, ungeschminkt und hat immer noch einen Hippie-Charakter. Da ist wenig Schickimicki, also du gehst wirklich immer nur in Flipflops aus dem Haus, Jeans, du liegst am Strand. Es ist sehr locker, es wird auch nicht viel geschminkt, sondern offene Haare sind da einfach das Thema. Während jetzt in Hollywood natürlich auch mehr Schickimicki unterwegs sind. ist. Beides gefällt mir, aber ich sehe mich auch in Malibu. Die großen Strände, also der Strand ist ja unendlich groß, die Sonnenuntergänge. Und die Mentalität ist auch ein bisschen so fünfe gerade sein lassen. Also ich mag es nur, Traffic ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also du musst morgens dich entscheiden, was du machst. Und nach 20 Uhr kannst du auch wiederkommen. Aber dazwischen kommst du auf dem Highway gar nicht.
Eben, man steht ja nur im Stau. Ne? Ja. Also das würde mir auf den Nerven
gehen. Ab 20 Uhr kannst du dann wieder zurück. Ja.
Sag mal, und ihr, weil du sagst, ihr wollt dann irgendwann dahin, du und Franjo, was ist mit den Söhnen? Ihr habt doch so einen wahnsinnig engen Familienzusammenhalt. Kommen die dann auch mit in die USA? Dann, der Diego war doch schon in Florida eine Weile.
Ja, also Diego ist nach Florida gegangen, einen Tag nach seinem 18. Geburtstag. Zack, bumm, war er weg. Und ist dort auf eine Sportakademie gegangen, 2 Jahre. Und erst war auf der IMG. Danach ist er dann noch mal nach Saddlebrook gewechselt. Das zweite Jahr hat seinen Abschluss da gemacht, seinen Schulabschluss. Und ein halbes Jahr hat er sich durchgeschlagen mit Golfturnieren, weil ihm einfach nur Praxis als Spieler in den Turnieren fehlte. Und jetzt hat er gerade vor ein paar Wochen in Berlin angefangen zu studieren. Die Universität heißt Code. Und hat ein ganz interessantes System. Du kannst eine eigene Marke mitbringen und die während der 3, 3,5 Jahre Studium auch aufbauen. Ach so. Und das ist eigentlich schon sehr besonders. Und jetzt gerade in der Minute zieht er um von einem Boardinghaus, was wir für einen Monat schnell angemietet haben, von 30 Quadratmeter in seine immerhin 50 Quadratmeter. Also den kleinen Absprung hat er schon geschafft.
Ja, aber er ist ja auch sehr souverän vor der Kamera. Die sehen ja auch sehr gut aus. Beide Söhne, wie ist das mit dem Kleinen? Ist der auch, merkt man den das schon auch schon an? Hat der auch so ein Showgehen?
Also Diego ist viel zurückhaltender, als es wirkt. Er denkt immer, das ist ein Missverständnis, auch bei Philipp Klein auf der Modenschau. Der lacht immer, er ist ja 1,94. Er guckt mich immer an und sagt, Mama, die denken, ich bin ein Model. Sag ich, du bist ein Model, du bist bei Elite, größte Modelagentur. Und er immer, Mama, ich bin eigentlich Golfer, ich komme jetzt gerade hier vom Land. Ich sah eben noch aus wie so ein, ja, wie so, da ist Mode kein großes Thema. Er kam mit so einem Jutebeutel an und auf einmal ist er Mailand auf den großen Laufsteg. Diego ist, wenn man ihn kennenlernt, zurückhaltender, als man glaubt. Und Rocco ist der kleine Showmaker. Also Rocco ist so, der wickelt alle um Finger, der redet so schnell wie ich, der ist sehr eloquent und der ist auch ein Frauenversteher. Ne? Der kann einfach mit ganz viel Charme irgendwie immer seine kleinen Ziele erreichen. Der ist wirklich witzig. Den könntest du jetzt hier hinsetzen, ich würde einfach weggehen, der wird einfach durchtalken. Vielleicht lädst du den mal ein, der wird ja 13. Er wird ja am 4. Juni 13, dann kannst du wirklich, der wird sich hier hinsetzen und das wird ihn auch gar nichts weiter ausmachen.
Okay, dann das merke ich.
Der plaudert auch alles aus. Und das ist nur die Wahrheit, wie alle Kleinkinder.
Das merke ich mir, das merke ich. Corinna, glaubst du, du hast ja auch immer Werbung gemacht, auch ganz unterschiedlich, gucken wir gleich noch mal kurz rein. Glaubst du, dass du in diese bunte, diverse Zeit, dass du heute da noch besser reinpasst als in die Anfangszeit?
Also ich habe ja gerade ganz aktuell für Kaufland abgedreht mit Diego und Rocco, eine große Kampagne. Und das ist sehr, sehr gut gelaufen. Und die haben uns ausgesucht, wegen einfach haben gesagt, das ist total authentisch. Ne?
Was sie gerade gesagt hat.
Ja, auch, genau. Ne? Diego ist Diego, Rocco ist Rocco. Es wird kurz an den Blub erinnert und wir sind bei Kaufland. Heute ist das der Salat so in die Richtung. Und das wird natürlich auch wirklich jetzt auch von Agenturen lange besprochen. Man trägt ja die Verantwortung, das Ganze kostet viel Geld. Die Firmen müssen sich ja für jemanden auch wirklich entscheiden. Und sie haben uns zu dritt genommen. Wir haben ja auch bei Sky mal 8 Werbespots als ganze Familie gedreht, auch mit Franjo. Auch da liegt ja Verantwortung drin in der Anfrage, 8 Werbespots zu drehen für so eine große Firma. Für mich als Mutter und, sag ich mal, in der Branche bin ich ja jetzt, sag ich mal, die erfahrene Franjos Unternehmer. Und da musste ich ja auch die Verantwortung tragen, auch Rocco mit vor die Kamera zu nehmen und Diego und mein Mann, und das ist sehr gut angekommen, weil es von vornherein gewünscht war, bleibt bitte genau so, wie ihr seid als Familie, und man weiß so viel über euch, dass man das mitentscheiden kann am Bildschirm, ist das jetzt authentisch oder nicht. Wenn du eine unbekannte Familie nimmst, weißt du ja nicht den Background, aber uns kennt man jetzt einfach so, dass man das Gefühl hat, auch ein bisschen, als würde man uns ein bisschen privat kennen, weil so viel in den Medien ist, weil ich immer sehr präsent war, ich bin ja mit allem offen umgegangen, mit Hochzeit, mit meinen Kindern. Und das gibt einem natürlich das Gefühl. Und das Schöne ist, ich habe mich nie verstellt. Deswegen habe ich es auch nie schwierig gehabt, also schwer gehabt. Also wenn du dich verstellst, musst du ja etwas aufrechthalten und immer Angst haben, dass es ans Tageslicht kommt.
Aufgedeckt wird. Dass
genau,
du
und ich war immer also sehr authentisch und ich habe mich immer so gegeben, wie ich bin. Und das war auch Freiheit.
Aber weil es so schön war, was du an Werbung schon alles gemacht hast im Laufe der Jahre, gucken wir mal, da nochmal haben wir einen kleinen Zusammenschnitt.
Okay.
Das ist ja schon ein Stück Werbungsgeschichte, was du da geschrieben hast. Ne?
Ja, das waren auch wirklich die allerersten Spots. Der Iglo-Spot damals, das war ganz, ganz neu. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, dass Iglo sehr, sehr konservativ immer auch in der Werbung war. Und dann holen sie sich die Verona Feldbusch, damals noch mit der viel zu hohen Stimme, und haben wirklich da alles auf eine Karte gesetzt. War erfolgreich und ist immer wieder schön zu sehen.
Ja, finde ich auch. Verona ist auch immer wieder schön zu sehen auf dem roten Sofa oder anderswo. Morgen haben wir natürlich auch eine Sendung. Toller Gast, Anni Heger kommt, Buchautorin und Sängerin. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch. Und tausend Dank, dass du wieder hier warst,
Hat
Verona.
Hat Spaß gemacht, vielen
Dank. Eine große Freude.
Danke.
Ging rum wie nix. Bis morgen.